Wegwerfen, ausmisten, loslassen. Keine leichte Aufgabe für viele von uns, denn mit den losgelassenen Dingen gehen die Gefühle, die ihnen anhaften und erinnern daran, dass wir selbst einmal loslassen müssen. Außerdem, wer weiß, was von all den Dingen, die uns umgeben, noch nützlich sein könnte, dereinst. Besonders schwierig ist es, wenn die Dinge unmittelbar mit uns zu tun haben, weil wir sie selber geschaffen haben, Kunst zum Beispiel. Hier überlebt ein Teil einer Persönlichkeit, transzendiert in materielle Werte. Wir sind in München. Ruhiger Hinterhof, überwucherndes Grün. Dahinter ein flaches Gebäude, viel Glas und Luft. Darin ist der Maler, Regisseur und Szenograf Henning von Gierke, inmitten eines Raumes, der alles in einem ist. Lager, Wunderkammer und Atelier. Es riecht nach frischer Ölfarbe und alten Zeiten. Vor kurzem musste das bisherige Archiv aufgegeben werden. Und die Bilder sind jetzt alle wieder bei ihm. Hunderte. Eingewickelt in Luftpolsterfolien stehen sie da, wie bestellt und nicht abgeholt.
Ich habe jetzt ungefähr 400 Bilder hier. Und das war ja früher mein Raum für Töpferei, Porzellanfiguren und für den Computer, für meine Assistentin. Und plötzlich steht das Riesenregal mit 400 Bildern. Und die kleinsten sind ein Quadratmeter und die größten sind 2 oder 3 Quadratmeter groß. Ich bin auch plötzlich damit konfrontiert, wie viele Bilder dann noch da sind. Einerseits ist es toll, dass ich das besitze, und andererseits ist es eine furchtbare Last.
Eng stehen sie da aufgereiht, in die dicke Noppenfolie gewickelt, aneinander gelehnt, als wollten sie sich gegenseitig schützen.
Ich bin jetzt 75, sagen in 10 Jahren kann ich noch fröhlich produzieren. Aber wenn ich plötzlich umkippe, was macht meine Familie mit so vielen Bildern? Die müssen ja auch dann irgendwo einen Raum mieten. Wegschmeißen wäre idiotisch, weil gerade neulich ist ein 25 Jahre altes Bild gekauft worden. Und dann wird ein Preis gezahlt, wo ich dann mehr hochrechne, dass ich hier in einem sehr ertragreichen Raum sitze mit so vielen Bildern, wenn ich das umrechne, dann das ist Wahnsinn. Aber es muss betreut werden. Ich habe diesen Raum hier auch nur gemietet. Wenn ich gekündigt werde, wohin damit?
Und was, wenn es nicht gelingt, rechtzeitig für das Wohin zu sorgen? Dann sind die Nachkommen dran. Eine Aufgabe, die besonders schwierig ist, wenn die Dinge, die geblieben sind, so stark mit der Persönlichkeit des Verstorbenen verbunden sind, wie das bei künstlerischen Lebenswerken der Fall ist.
Es gibt ja 3, meinen Urgroßvater, meine Mutter und meinen Vater, die künstlerisch tätig waren. Und alle 3 haben sich weder um Vor- noch Nachlässe gekümmert, sodass für mich als Urenkel und als Sohn plötzlich 3 Nachlässe da waren und ich mich um Aquarelle, Wandteppiche, Zeichnungen, Acrylbilder kümmern musste in hoher Stückzahl.
Stefan Graupner ist Kunsthistoriker und lebt in München. Sein Urgroßvater Christian Baumgartner, ebenso wie sein Vater Ernst Graupner, waren Maler. Seine Mutter Annemarie Graupner, geborene Baumgartner, war eine Schweizer Textilkünstlerin. Alle 3 renommierte Künstlerpersönlichkeiten mit einem umfangreichen Werk.
Und wenn dann der Tod eingetreten ist, dann stehst du davor, dass du alles erstmal archivieren musst, durchschauen musst, auch überlegen musst, welche Arbeiten möchtest du überhaupt aufheben und welche würdest du vernichten. Und ich hatte das Glück, also bei meinem Urgroßvater jetzt nicht, aber bei meinem Vater, der ist vor meiner Mutter gestorben, bin ich mit meiner Mutter die gesamten Werke durchgegangen und habe gesagt, du entscheidest jetzt mit, was aufgehoben wird und was nicht. Und so haben wir das gehandhabt und Es sind immer noch unendlich viele Arbeiten übrig geblieben, die jetzt in Planschränken oder bei einem Freund in einem Dachstuhl lagern.
Wenigstens gibt es einen Aufbewahrungsort für die Werke der Graupners, wenn auch nicht den optimalen. Vielen Künstlerinnen und Künstlern geht es da ganz anders. Sinda Dimroth ist selbst Künstlerin, dabei Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler München, kurz BBK, und auf vielfältige Weise kunstvermittelnd aktiv. Sie hatte sich zur Aufgabe gemacht, Orte für die nachgelassene Kunst zu finden, und sie weiß, das Endlager der Kunst heißt oft Sperrmüll.
Ja, das habe ich sehr oft erlebt. Und zwar ruft dann die Stadt München, wenn sie sich überhaupt die Mühe machen, dass sie beim BBK anrufen, dann sagen sie, wir haben hier eine Wohnung von einem Künstler, in 2 Tagen wird die Wohnung geräumt. Entweder sie kommen in 2 Tagen und haben alles abgeholt oder wir fahren alles auf den Sperrmüll.
Und dieses Schicksal ereilt die Kunst nicht allzu selten. Sinda Dimroth schätzt, einmal im Monat landen Künstlernachlässe buchstäblich in der Tonne.
Ich würde mal so sagen, der gealterte Künstler steht vor der Wahl, entweder es landet alles im Sperrmüll oder er gibt sich die Mühe und tut es anständig aufbewahren, sodass man was damit anfangen kann. Also es sind ja schon mehrere Kollegen von mir gestorben und dann steht die Witwe, die selber 80 Jahre alt ist, vor einem Atelier voll mit Eisenteilen oder voll mit Steinskulpturen und da bleibt am Schluss nur noch übrig, dass man ein Bauunternehmen kommen lässt, die das abfahren.
Deshalb rät Sinda Dimroth jedem Künstler über 70,
dass er seinen Nachlass digitalisieren lässt durch jüngere Hilfskräfte, die angeboten werden, sowohl im BBK als auch bei den bayerischen Künstlernachlässen, und sich entscheidet, wenn er möchte, dass das nicht alles im Sperrmüll landet, dass er sich dran macht, das in Ordnung zu bringen, den Nachlass. Und da gibt man natürlich zuallererst mal den Enkelkindern das, was sie gerne haben wollen, und den Kindern. Und dann fängt man an, den Rest aufzuarbeiten.
In Bayern allerdings gibt es beim Thema Nachlass im Vergleich zu anderen Bundesländern noch einen gewissen Nachholbedarf. Zwar bieten der gemeinnützige Verein Bayerische Künstlernachlässe e.V. oder der BBK, der Bund Bildender Künstler in Bayern, Hilfe an, etwa beim Ordnen, Erfassen, Erforschen oder der Vermittlung von Nachlässen. Besonderen Stellenwert hat auch die Digitalisierung der Werke, aber es mangelt vor allem an Räumen zur fachgerechten Aufbewahrung.
Ich kann nur immer wieder betonen, wir suchen händeringend Räume, in denen man die Bilder persönlich sehen kann, anschauen kann. Gerne auch eine Tiefgarage, in der die Bilder aufgehängt werden und wo jeder von der Straße reingehen kann und was kaufen kann. Das sind die richtigen Orte, um Künstlernachlässe aufzubewahren. Der beste Ort ist natürlich die Stiftung Kunstfonds, die nimmt aber nur ganz auserwählte Künstler mit internationalem Rang. Und alle Leute, die heute sich dafür das Thema interessieren, sind sehr häufig auch Hobbykünstler. Und die haben natürlich überhaupt gar keine Chance, da reinzukommen.
Das KünstlerInnenarchiv der Stiftung Kulturfonds ist eine Einrichtung des Bundes. Traumhaft, mitten im Park der Abtei Brauweiler, in der Nähe von Köln liegen sie, diese Hallen der Begierde. Hier werden künstlerische Vor- und Nachlässe der Nachkriegszeit in Deutschland gesammelt, bewahrt, sichtbar gemacht und erforscht. Im April 2010 wurde das Archiv eröffnet. Die Nachfrage ist hoch, sagt Anna Wondrak, die Leiterin.
Eine Bewerbung ist ganzjährig möglich. Es ist auch so, dass wir hier viele Anrufe, E-Mails bekommen von Künstlerinnen und Künstlern, die am Ende ihres Lebens und auch ihres Werkes stehen, oder eben auch von Erben, die überfordert sind mit der Situation, was sie mit den Arbeiten machen sollen, die überhaupt nicht wissen, wie sie vorgehen sollen, die einfach auch dankbar sind, wenn man Tipps geben kann, Ratschläge, wie man sich auch einfach dieser schieren Masse nähern kann. Es gibt dann immer wieder mal die Situation, dass Werke im Keller oder auf dem Dachboden stehen, dass es vielleicht Schimmelgefahr gibt, dass einfach die Kosten nicht getragen werden können, dass es vielleicht auch gar keine Erben gibt, dass die Erben zerstritten sind, dass sie noch nicht zerstritten sind, aber sich dann über den künstlerischen Nachlass zerstreiten. Also sehr viele Situationen.
Es gibt viele Situationen, in denen Hilfe gebraucht würde. Die angesprochene Gefahr des Schimmelbefalls ist zum Beispiel nicht zu unterschätzen. Denn welcher Laie weiß schon, dass die Gefahr hier gerne in der Verpackung lauert? Aber die Möglichkeiten der Archive sind beschränkt.
Ich würde sagen, wir haben so zwischen 20 und 40 Bewerbungen im Jahr. Und es werden mal einer, mal zwei, mal drei, mal vier angenommen. Also es kommt natürlich auch auf die Konvolutgröße drauf an. Und das ist eben ganz wichtig. Wir lernen ja auch, also wir sind ja eben auch in einem ständigen Prozess begriffen, dass die Auswahlkriterien natürlich eine ganz große Rolle spielen. Also wir können einfach nicht alles aufnehmen und man kann einfach auch nicht alles aufheben. Es geht nicht. Man muss filtern, man muss auswählen, man muss wegwerfen.
Bevor es aber ans Wegwerfen ginge, kann man sich ganzjährig beim Kunstfonds bewerben. Mit Mut, Zuversicht und einem gut gemachten Werkverzeichnis. Wenn es hochkommt, werden vielleicht vier Glückliche im Jahr von einer Jury ausgewählt und dem Stiftungsrat empfohlen, der dann die rechtsverbindliche Entscheidung trifft. Nele von Mengershausen hat sich gerade auf diesen Weg gemacht. Die Künstlerin aus Oberbayern ist viel in der Welt herumgekommen und lebt jetzt wieder in ihrem Geburtsort Bayerischzell. Nächstes Jahr wird sie 80.
Angefangen hat es eigentlich letztes Jahr, habe ich wieder mal gefunden, dass ich einen wunderbaren Totenschädel habe als Requisit. Und jeder Künstler hat ja so seine Sammlung. Und der fiel mir in die Hand und dachte, wow, jetzt bist du dran. Das war auch nach einem wahnsinnigen Hagel, wo hier alles kaputt war. Also es war eine richtige Zäsur auch von der Natur gegeben. Und dann fing es damit an, sich mit der Vergänglichkeit auseinanderzusetzen. Und dann gab es diese, eine Besessenheit. Ich muss mich bewerben bei diesem Kulturfonds Künstlerinnen-Künstler-Nachlass. Also das hat auch furchtbar Kraft gekostet. Und da weiß man ja überhaupt nicht, wie das da eigentlich weitergeht. Aber ich dachte, ich mache mal den Versuch. Und da habe ich dann ein Werkverzeichnis mir aus den Rippen geschnitten. Mein erstes.
Nele von Mengershausen sichtet, zählt und ordnet ihre Werke in einem Werkverzeichnis. Das Werkverzeichnis ist die Voraussetzung dafür, dass sich die Jury überhaupt mit der Bewerbung beschäftigt. Aber die Kriterien, wer am Ende in die Stiftung Kulturfonds aufgenommen wird, bleiben für sie doch eine gewisse Blackbox.
Das ist vollkommen außer meiner Kontrolle. Ich bin jemand, der ist unbekannt. Ich habe mich überhaupt nicht so beteiligt an den großen Kunstströmungen der vergangenen Generationen. Also meine Chancen, dass ich da reinkomme, sind sehr, sehr gering. Weil gehöre ich überhaupt zum deutschen kulturellen Erbe? Ich weiß es nicht. Also es ist höchst unwahrscheinlich und damit rechne ich auch, dass das nicht klappt. Aber ich habe es dann versucht und dann kann ich weiterschauen.
Sabrina Hohmann hatte Erfolg. Die Künstlerin verwaltet den Nachlass ihres Mannes Andreas von Weizsäcker, der 2008 in Gauting bei München verstorben ist. Er war bekannt für seine monumentalen und doch zarten Skulpturen aus Papier. Neben der internationalen Bedeutung ihres Mannes sieht Sabrina Hohmann ihre penible Aufarbeitung in einem Werkverzeichnis als Erfolgsfaktor ihrer Bewerbung.
Dann ist der Nachlass vergleichsweise übersichtlich gewesen, weil mein Mann jetzt nicht jeden Tag irgendwie 10 Bilder rausgehauen hat, sondern der hat bildhauerisch gearbeitet, hat viele Arbeiten verkauft oder im öffentlichen Raum oder in Museen. Es war also ein vergleichsweise übersichtlicher Nachlass mit circa 400 Werken. Und er hatte dieses Alleinstellungsmerkmal, er ist eben der Bildhauer, der mit Papier Skulpturen herstellt, dafür auch technisch vieles erfunden hat. Ja, und diese drei Parameter zusammen haben dann, glaube ich, dazu geführt, dass der Nachlass eingelesen wurde.
Eingelesen heißt, der Nachlass wird eingelesen, aufgenommen und weg ist er?
Es gibt auch wenige kleine Dinge, die ich behalten habe. Man kann dann ein Kernkonvolut festlegen, was niemals verkauft werden darf. Diese Arbeiten sollen dann bei der Stiftung Kunstfonds immer bleiben.
Andere Arbeiten werden verkauft, der Forschung zugänglich gemacht oder ausgestellt. Anne Wondrak, die Archivleiterin, beneidet die Künstlerinnen und Künstler und und ihre Erben nicht.
Also ich bin total froh, dass ich als Kunsthistorikerin und Kunstwissenschaftlerin nicht vor der Entscheidung stehe, irgendwie mich mit meinem Lebenswerk so auseinanderzusetzen. Und es ist natürlich ein sehr, sehr emotionales Thema.
Ich erinnere eine Situation, als er einmal sehr viele Arbeiten, große Arbeiten entsorgen wollte. Er wollte einen großen Container bestellen und ich habe natürlich gesagt, nein, das kannst du auf keinen Fall machen. Das ist deine Arbeit und das muss man aufheben. Später, als er verstorben war, habe ich schon manchmal gedacht, na, hättest du mal Ja gesagt.
Ich ermutige aber alle Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich spreche, immer dazu, sich auch damit auseinanderzusetzen. Denn letztendlich können sie selbst am besten entscheiden, was sie glauben, dass von ihrem Lebenswerk bestehen bleiben soll. Also auch so diese Frage, was ist mein künstlerisches Vermächtnis? Was möchte ich, dass von mir übrig bleibt? Woran sollen sich die Leute erinnern? Und ich erfahre immer wieder, dass gerade auch dann Künstlerinnen und Künstler in einem betagten Alter einen ganz anderen Rückblick, eine ganz andere Rückschau auf das eigene Lebenswerk machen können und Dinge auch nochmal völlig anders reflektieren und einordnen, wenn sie wirklich sagen, zum Beispiel, okay, ich habe jetzt hier 10.000 Zeichnungen und ich kann jetzt vielleicht 1.000 davon auswählen. Welche stehen für mich in meinem Gesamtwerk repräsentativ für mein künstlerisches Schaffen? Also da setzt auch so eine Reflexion ein, die auch oft Erleichterung schafft, finde ich. Also es ist ja auch oft so, dass Künstlerinnen und Künstler sagen, sie haben das Gefühl, sie überlassen ja auch eine Last an die Erben.
Das erlebt Stefan Graupner, der gleich 3 Künstlernachlässe verwalten muss und sein ganzes Leben zwischen Bildern, Teppichen und noch mehr Bildern verbracht hat.
Also wenn man direkt in einem Künstlerelternhaus groß wird, entwickelt man an einem bestimmten Punkt mal Aversionen, weil man schon ahnt, was eigentlich alles auf einen zukommt und weil man natürlich auch andere Vorlieben hat. Also während der Pubertät und später findet man andere Sachen viel toller.
Allerdings war sich sein Vater Ernst Graupner der Problematik der Vergänglichkeit von eigener Person und Werk bewusst und stellte regelmäßig die Frage nach dem Danach.
Ja, die Frage hat sich mein Vater jeden Herbst gestellt. Da wurde im Garten, wurden Zweige geschnitten und Laub zusammengerecht und das war für ihn immer der Anlass, den Keller zu sichten. Und ich durfte dann die Bilder und Zeichnungen, die er für nicht aufhebenswert hielt, ins Feuer schmeißen und in die Glut wurden dann Kartoffeln gegeben und das war der Abschluss, dass man dann Pellkartoffeln aus der Glut mit Butter gegessen hat.
Ein kreativer Umgang mit den eigenen Werken, die ja auch Werte für die Nachkommen darstellen können.
Also wenn ich jetzt bei einzelnen Sachen gesagt hätte, das aber doch bitte nicht, dann hätte er sich sicherlich erweichen lassen. Aber ich fand das aufgrund seiner Autorität seiner künstlerischen, die ich ja einfach akzeptiert habe, habe ich gefunden, eigentlich toll, dass jemand so mit seiner Arbeit umgeht. Es gab in unserem Haus viel Besuche und darunter waren auch Schriftsteller oder Musiker, die eben ähnlich über ähnliche Verfahren gesprochen haben, dass sie ab und an einfach sich selbstkritisch hinterfragt haben und Dinge verbrannt haben und zerrissen haben und vernichtet haben. Und deswegen fand ich das eigentlich eine tolle Gelegenheit. Es gab damals noch die Möglichkeit, im Garten Feuer zu machen. Und das war immer ein großes Hallo. Und mein Vater hat dann auch ein Glas Wein dazu getrunken.
Diese sehr luftige Haltung hat etwas Befreites. Und man kann die Frage stellen, warum wir so darauf aus sind, festzuhalten. Ein Grund ist sicherlich die persönliche Verbindung mit dem Geschaffenen, die Erinnerung an Menschen und Situationen.
Es gibt bei den Bildern, sagen wir mal, 3, 4, 5 Bilder, die ich nicht verkaufe, weil sie, zum Beispiel gibt es ein Bild, das heißt Lichterakt, das ist Isabella im 6. oder 7. Monat. Und es ist mir wahnsinnig wertvoll, das zu haben, das Bild. Und da muss ich an eine Geschichte denken. Es gibt ein Bild, wo meine Frau mit Jonathan, der gerade stehen konnte, der steht vor ihr auf dem Tisch. Und seine Schale mit Brot und Milch auf dem Tisch und sie schaut das Kind an. Und das habe ich mal verkauft, worauf meine Mutter damals zu dem Kunden hin ist und das Bild zurückgekauft hat, weil sie gesagt hat, so ein Bild verkauft man nicht. Das muss bei euch bleiben, das ist zu persönlich.
Erzählt Henning von Gierke, der bislang noch nach einer Lösung sucht für seine weiteren 400 Bilder. Persönliche Erinnerungen, ja, aber es ist auch das Ego, das zum Beispiel Nele von Mengershausen antreibt.
Ja, ja, also die Egoblase ist ja auch beim Künstler, also wirklich. Also da muss man ganz genau hinschauen. Und ich tue immer so, als hätte ich keinen, als wäre ich so voll egofrei. Das ist nicht wahr. Diese ganze Bemühung, da in dieses Archiv reinzukommen, ist ein riesen Ego-Trip von mir, sehe ich ganz klar. Ja. Aber ich kann drüber lachen, weil ich kann auch wieder einen Abstand davon gewinnen und sagen, also, was machst du dir für einen Kopf? Mein Gott, lass es doch los.
Ja, loslassen. Schöner Gedanke eigentlich. Ja, einfach loslassen. Warum ist das so schwer, wenn wir am Ende doch das ganze Leben loslassen müssen? Warum bekümmert es so viele Künstlerinnen und Künstler so sehr, was mit ihren Werken danach passiert? Einfach verbrennen, wie es der Vater von Stefan Graupner praktizierte, ist für die meisten keine Lösung. Vielleicht ist es ein wenig die Hoffnung, wenigstens in den Werken weiterzuleben oder in den Augen des Betrachters. Im Atelier von Nele von Mengershausen wandert eine Besucherin lange zwischen den Bildern hin und her.
Wenn ich jetzt hier das anschaue, es wäre ein Verlust, also diese wunderbaren Bilder einfach zu vernichten oder wegzuwerfen. Also für mich wäre es ein Verlust, weil es ist Inspiration, es ist Energie, es regt mich wieder zu neuem Denken an und gibt mir Inspiration, Impulse.
Was mich interessiert ist, dass das meine Denke, meine Beziehung zur Natur, das mein Witz, mein Geist, dass der irgendwann mal wieder bei jemandem neu aufleuchtet oder so.
Schöne Vorstellung. Kunst als Begleiter in die Ewigkeit. Anregend, verbindend, nährend, tröstend. Lebende wie Tote. In dem kleinen, schön gemachten Buch über die Frage, wer über unser Kulturerbe bestimmt, heute, heute, nur nicht morgen, herausgegeben von der Stiftung Kunstfonds, schreibt die Künstlerin Christiane Möbius:
Ich habe vor, kurz vor meinem Tod eine Tombola mit meinen künstlerischen Arbeiten als Gewinne zu veranstalten. Interessierte, die an dieser Tombola teilnehmen möchten, sollten zu diesem Zweck entweder mit einem Tieflader vorfahren oder mit ähnlichen Transportmitteln wie Einkaufstaschen, Bindfaden und Packpapier kommen, um ihre Gewinne auch sofort mitnehmen zu können. Sollte es noch irgendwelche Restbestände von meinen Produkten geben, schlage ich vor, dass Museen, Sammler oder andere Fans, die sich immer für meine Arbeiten interessiert haben, aber sie weder erwerben konnten noch geschenkt bekommen haben, sich aussuchen dürfen, was sie davon haben möchten. Ich glaube, das wäre ein besserer Deal, als alle bisher in Lagern angesammelten Schätze neben mir in einer Grube zu begraben. Mein Vorschlag aus dem Jahr 1983.